Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unsere Partner, die das diese Woche möglich machen, sind die Asklepios-Kliniken Hamburg. In Deutschland sind mehr als 4,1 Millionen Menschen pflegebedürftig, Tendenz steigend. Mehr als die Hälfte von ihnen wird durch Angehörige betreut, die nicht selten über ihre Belastungsgrenze hinausgehen. Ein interdisziplinäres Team der Asklepios-Angehörigenambulanz in Hamburg bietet erschöpften Pflegenden Hilfe und Unterstützung an. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich den Managing Director Fleet Management von Hapag-Lloyd, Richard von Berlepsch. Ahoi, Herr von Berlepsch.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Meyer.
Managing Director Fleet Management. Was machen Sie in dieser Position bei Deutschlands größter Reederei?
Das ist tatsächlich spannend zu beschreiben. Ich bezeichne mich immer als Fuhrparkleiter. Mit anderen Worten, mein Team und ich, wir kümmern uns darum, Hapag-Lloyd die Flotte zur Verfügung zu stellen in fahrtüchtigem Zustand, das heißt Besatzung, technische Fragen vom Bau eines Schiffes über Einmietung von Schiffen bis hin zur umweltgerechten Recycling von Schiffen.
Das hört sich weitaus komplexer an, als nur darauf zu achten, dass Autos vollgetankt sind und genügend Luftdruck haben und regelmäßig zur Inspektion müssen. Über wie viele Schiffe müssen Sie denn da Ihr Auge behalten?
Also wir bei Hapag-Lloyd betreiben ganz rund über den Daumen 250 Schiffe. Davon sind ungefähr 126 Schiffe im Eigentum und die übrigen Schiffe sind gemietet von anderen Reedereien.
Was ist denn so Ihre Hauptaufgabe? Oder wo gibt es so Kniffligkeiten, wo Sie sagen, ja, das ist schon auch immer eine Herausforderung?
Ja, muss ich zweigleisig antworten. Ich sag mal, im Betrieb von Schiffen, die global um die Welt fahren, können Sie sich vorstellen, gibt es jeden Tag irgendein Problem. Irgendjemand wird krank, irgendein Aggregat funktioniert nicht, irgendwo müssen Ersatzteile hingeliefert werden. Übergeordnet ist natürlich das Thema schlechthin, was uns beschäftigt im Moment. Wie werden wir CO2-neutral und grün in die Zukunft kommen?
Das ist ja durchaus ein Thema, mit dem Sie sich sehr vorbildlich beschäftigen. Ich habe jetzt so rund um die Cruise Days gehört, dass den Kreuzfahrern da noch mehr Behäbigkeit vorgeworfen wird und dass viele Containerreedereien schon viel weiter sind. Beispielsweise ist vor ein paar Wochen ein Containerschiff mit Segeln von Ihnen in See gestochen. Ist das die Zukunft von Frachtschiffen?
Also das Containerschiff mit Segeln ist sicher nicht von uns, was da in See gestochen ist. Aber in der Tat sind alternative Antriebe natürlich ein Weg und wahrscheinlich der Weg nach vorne. Und ein möglicher Weg davon ist sicherlich auch mit Segeln zu fahren. Ob sich das dann weltweit für alle Schiffe durchsetzen wird, kann ich heute noch nicht abschätzen. Aber auch das ist in der engeren Betrachtung für Hapag-Lloyd. Denn es gibt sicherlich Gebiete mit stetigen und vielen Winden und da kann auch ein Segelantrieb oder eine Unterstützung mit Segeln durchaus Sinn machen.
Was sind denn weitere Hebel, wo man ansetzen könnte beim Thema Nachhaltigkeit und Containerschiffen?
Ja, wir beschäftigen uns natürlich Tag ein, Tag aus und das auch schon in der Vergangenheit. Insofern nutze ich auch die Gelegenheit, um einmal zu sagen, ich finde es etwas unfair, dass uns insbesondere die Schifffahrtsbranche immer so dargestellt wird, als hätten wir uns nie Gedanken gemacht über die Umwelt. Wir waren da immer sehr führend. Wir haben schon seit solange ich denken kann, keinen Müll mehr ins Meer entsorgt und entsorgen alles fachgerecht an Land. Entsprechend haben wir auch über viele Stufen, in denen wir Emissionen, Stickoxide, Schwefel runtergefahren haben, sind wir halt jetzt an den Treibhausgasen CO2 dran. Das ist gut und längst überfällig, gar keine Frage. Was sind die Hebel? Einmal natürlich die Technik noch effizienter zu machen, dass wir weniger Brennstoff verbrauchen. Denn je weniger Brennstoff wir verbrauchen, desto weniger Emissionen kommen raus. Aber andererseits sicherlich auch alternative Brennstoffe, also mit ganz anderen Brennstoffen zu fahren in der Zukunft, sei es synthetische Gase, sei es synthetisch erzeugtes Methanol, sei es Biokraftstoffe, Kraftstoffe, die eben im Idealfall, Wasserstoff ist auch in der Diskussion, Ammoniak, ich mag gerne noch mehr aufzählen, Sie sprachen von Windunterstützung, die möglichst kein CO2 erzeugen.
Sieht man denn die horrenden Gewinne, die Sie jetzt in den letzten 2 Jahren eingefahren haben, auch als Chance, in genau solche Aktivitäten zu investieren? Also gibt es da wirklich feste Projekte, die gerade mit sehr viel Geld forschen und Innovationen nachgehen?
Ich auf jeden Fall erleichtert das den Weg nach vorne in diese Zukunft, denn natürlich sind Wechsel von anderen Arten und die damit verbundene Forschung bekommen sie nicht umsonst. Wir bei uns zumindest haben im Moment, da können Sie es vielleicht erkennen, das größte des Unternehmens, in dem wir die Schiffe mit anderen Holzbügen, mit optimierten Propellern, mit anderen Unterwasseranstrichen, den heute verfügbaren Technologien ausrüsten, damit sie noch effizienter zur See fahren und noch weniger Emissionen produzieren. Das kostet Geld und sicherlich fällt es leichter, wenn auch Geld in den Kassen ist.
Was passiert eigentlich mit alten Schiffen, die ausrangiert werden? Werden die so kleinteilig zerlegt, dass dann irgendwann Schlüsselanhänger draus gebaut werden können? Oder wo kommen die hin? Weil so viele Museen haben wir ja auch wieder nicht.
Ich hätte gerne geantwortet, die sammle ich immer bei mir zu Hause im Garten. Aber ja. Das ist natürlich nicht die Realität. Die Realität ist, wir recyceln sie, wie Sie schon angedeutet haben, in zugelassenen Werften von der EU und unter einem sehr, sehr engen Aufsichtsregime, in dem genau geprüft wird vorab, welche Gefahrstoffe sind an Bord, wie werden die Gefahrstoffe entsorgt, wie wird das Schiff sauber, wie wird es zerlegt, was passiert mit den ganzen erzeugten Wertstoffen, die bei dem Auseinanderschweißen dieser Schiffe und Trennen entsteht. Und es steht dann immer noch ein Traum am Ende dieser langen Kette, wo wir heute noch nicht angekommen sind. Wir möchten natürlich irgendwann mal im Idealfall diesen Stahl auch wiederverwenden und wieder in unseren Neubauten sehen. Stichwort grüner Stahl, das ist zurzeit noch schwer, weil allein geografische Grenzen dazwischen liegen, aber auch daran wird gearbeitet.
Im Oktober wird es einen neuen Megafrachter in Ihrer Flotte geben, Berlin Express. Der wird feierlich getauft im Hamburger Hafen. Stellt man sich diese Taufe ein bisschen so vor, wie das die Kreuzfahrer dann auch machen, mit Helene Fischer als Frau an der Flasche sozusagen, oder wie wird das gefeiert?
Das ist ja eine professionelle Frage von einem professionellen Herrn, damit ich jetzt am besten schon mal ausplaudere, was da geplant ist. Das soll natürlich eine Überraschung sein, aber es wird mit Sicherheit ein beeindruckender Event werden, der wahrscheinlich in den Medien und in den Zeitungen auch zu beobachten sein wird. Ich glaube aber nicht, dass wir damit rechnen müssen, wie bei den Cruise Days, dass wir also mit beleuchteten Schiffen und Schifffahrtskarawanen auf der Elbe entlang ziehen. Das würde unsere Dimension ein wenig überschreiten.
Über den Hamburger Hafen wird ja immer sehr viel gesprochen, ob jetzt die Kühlbrandbrücke abgerissen werden muss oder nicht. Wie sehen Sie denn das als jemand, der nun schon wirklich einige Jahrzehnte in dieser Branche ist, diese Diskussion? Sind das so die üblichen Diskussionen, die immer passieren, wenn es mal ein bisschen bergab geht? Oder ist das schon auch eine ziemliche Grundsatzfrage, dass da möglicherweise Zukunftsfragen zu spät gelöst wurden vom Senat?
Ich kann mir wirklich nicht anmaßen, darüber zu urteilen, ob die Kölbrandbrücke abgerissen werden muss, ja oder nein. Mhm. Ich möchte eigentlich an dieser Stelle auch nicht über die Politik des Senats richten. Aber Tatsache ist, und dem können wir uns nicht verschließen, im internationalen, weltweiten und globalen Verkehr werden die Schiffe größer. Und wenn Hamburg entsprechend mitspielen will in Zukunft, dann muss es auch Liegeplätze in ausreichender Verfügung zur Verfügung stellen in ausreichender Menge, damit sie diese großen Schiffe und den Warentransport abwickeln können. Da ist sicherlich die Höhe der Kölbrandbrücke ein Schlüsselfaktor, denn die Schiffe der heutigen Generation passen unter der Kölbrandbrücke nicht mehr durch.
Nun sind Sie ja selber jahrelang zur See gefahren, heute aber doch eher Bürohengst. Wie sehr juckt es Ihnen denn in den Fingern oder finden Sie Ausgleich am Wochenende, indem Sie sich ein Ruderboot nehmen oder eine Segeljolle, um auf der Allzeit zu schippern?
Ja, ich habe die Seefahrt nicht aufgehört vor über 20 Jahren, weil mir das keine Freude gemacht hat. Größere Aufgaben hier an Land haben danach in mir gerufen und mir macht mein Job auch heute sehr, sehr viel Freude hier. Ich gebe Ihnen aber zu, ich kann nicht ohne Wasser. Auch ich segel in der Freizeit auf der Ostsee. Und zur Belustigung meiner Kapitäne, die immer große Sorgen haben, dass ich irgendwie in den Weg komme mit meinem Segelboot.
Was ist denn das Besondere am Segeln tatsächlich für Sie jetzt? Weil ich sag mal, vorher sind sie ja Motorboote gefahren, im Großen, also Containerschiffe.
Ich könnte die politisch korrekte Antwort geben. Das Besondere am Segeln ist, dass ich mich umweltschonend durchs Wasser bewege und so gut wie gar keinen Brennstoff verbrauche und dazu die Windenergie nutze. Aber das ist auch emotional etwas sehr, sehr Schönes, muss ich wirklich sagen, wenn Sie mal Zeit zum Nachdenken haben und in aller Ruhe über die Ostsee gleiten bei schönem Wetter, leise Natur. Das hat schon was sehr, sehr Schönes. Wahrscheinlich nicht für jeden, aber ich genieße das sehr.
Wie oft gucken Sie denn noch auf so einen großen Tanker vorbei, wenn die hier nach Hamburg kommen?
Leider nicht so oft. Ich bemühe mich immer, in regelmäßigen Abständen Schiffe zu besuchen. Das Problem ist in der Tat, so lächerlich das klingt, wenn Sie von hier aus in den Hafen rausfahren nach Altenwerder und dann auf das Schiff drauf, ist ja mindestens ein Dreivierteltag weg, bevor Sie überhaupt angekommen sind und wieder zurück sind im Büro. Insofern mal so eben aufs Schiff drauf ist leider nicht machbar. Und dadurch ist es dann nicht so oft, wie es sein sollte.
Kommen wir zu unserer Rubrik.
Nice. Oder Scheiß.
Was hat Sie denn genervt oder was fanden Sie ganz toll in den letzten Tagen?
Aber fangen wir doch mit den positiven Dingen an. Also was mich besonders begeistert, ist diese emotionale Bindung zur Schifffahrt in Hamburg. Ich glaube, es gibt keinen anderen Platz auf der Welt, wo die Menschen links und rechts in Massen an der Elbe stehen, wenn so ein Neubau die Elbe hochkommt. Die Unterstützung sowohl politisch als auch von Gewerkschaften, aber auch sämtlichen Behörden in puncto Schifffahrt ist leidenschaftlich. Und das ist schon ein Umfeld, in dem es einfach faszinierend ist und Spaß macht, diese Tätigkeit auszuüben. Jetzt wünschen Sie sich natürlich auch was Negatives.
Sie können auch gerne noch was Negatives sagen, ja.
Dann gehe ich jetzt zu Ihrer Rubrik Scheiß, was mich wirklich extrem enttäuscht, um die Wortwahl sprachlich korrekt zu verwenden, ist die allgemeine Unterbewertung von Transportleistungen. Und ich will das gar nicht allgemein nur auf Schifffahrt nehmen, da kann man genauso gut auf Lkw-Verkehr gucken und alles drauf. Ich weiß, 90% der Waren kommen über Schiffe nach Deutschland und auch in andere Länder. Und jeder Bürger hier zu Hause könnte nicht einen Tag einkaufen gehen, wenn die Schiffe nicht fahren würden. Nichtsdestotrotz, insbesondere wenn ich an die Corona-Zeiten denke, das grenzte an Menschen unwürdig, wie mit Seefahrern, Seeleuten umgegangen worden ist, aber auch Lkw-Fahrern. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, hier in den Hafen in der hochkritischen Zeit, haben mir insbesondere auch Lkw-Fahrer extrem leid getan. Sie fuhren Tag und Nacht, damit wir hier unser Toilettenpapier kriegen, aber sie durften auf der Raststätte keine Toilette besuchen und die wurden abgeschlossen. Ich finde das unwürdig und ich kann nicht begreifen, warum eine Industrie wie die Transportindustrie und insbesondere die Schifffahrt immer noch nicht als systemrelevant anerkannt ist.
Das war eine Stimme für die Seefahrt. Lieber Herr von Berlepsch, ich bedanke mich für Ihre guten Gedanken und für die Erklärungen, die Sie mir gegeben haben und sage Ahoi.
Lieber Herr Mayer, ich bedanke mich für das nette Gespräch und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.
Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.